Was ist der Use Case für den Menschen? Was ist der Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden? Welche Lücken schließen wir wirklich? Und wo entsteht Impact? Also wo entsteht der Mehrwert für die Stadt, für den Verkehr, für das Klima?
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt Genau. Heute die 74. Ausgabe und heute, wie in der Vorfolge schon angekündigt, wieder zu Gast Sarah Güler-Töpfer. Sie hat uns im letzten Podcast erzählt, wie es mit Führung sich verhält, wie man auch Haltung und Herkunft miteinander gut verknüpfen kann, damit da was Vernünftiges bei rumkommt. Und heute begrüße ich sie wieder und wir reden über das Thema Verkehrswende, Verantwortung und was Achtsamkeit mit diesem ganzen Thema zu tun hat. Herzlich willkommen, Sarah. Schön, dass du
ja,
zurück
danke,
bist.
Ich freue mich auch.
Sarah, lass uns gleich in das Thema Mobilität einsteigen. Ja. Und zwar das Thema Innovation in der öffentlichen Verwaltung. Am Beispiel der MVG. Ja. Die MVG hier in München. Ich komme ja aus Rosenheim, wie der ein oder andere unschwer ja jetzt erkennen kann. Hört man ja auch an meiner Sprache. Die MVG ist für mich natürlich auch ein Verkehrsmittel in München, mich zu bewegen. Du warst dort lange Jahre. Was war denn deine Aufgabe dort eigentlich?
Also ich muss noch mal kurz ausführen, wie ich da überhaupt hingekommen bin. Ich habe damals meine Masterarbeit in Kooperation mit der BMW Group geschrieben. Und es gab ein Forschungsprojekt in Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern. Also, und unter anderem die Stadtwerke München waren da auch dabei. Und ich habe dadurch mitbekommen, dass eine neue Stelle freigegeben wird oder dass es eine neue Stelle geben soll. Die hieß damals Programmleitung im Geschäftsführerbüro der MVG für die Themen Sharing und Pooling. Also ich sag mal Shared Mobility innerhalb dieser Mobilitätssparte halt der Stadtwerke München. Und in dem Zusammenhang als Programmleitung habe ich mich stark für neue Mobilitätskonzepte für die Stadt München eingesetzt und dann auch aufgearbeitet. Tatsächlich war so mein größter Hebel strategische Mobilitätspolitik, was ein sehr wichtiges Thema in der Rolle ist, mit unternehmerischen Denken zu verbinden. Also für mich ging es nicht nur darum, gute Produkte wie Carsharing oder On-Demand-Angebote, sondern es ging für mich darum, wirklich diese Angebote in den urbanen Alltag zu integrieren. Wir hatten es in der ersten Folge schon, Teilhabe zu ermöglichen. Dafür aber auch politisch anschlussfähig zu sein, die stadtverträglich ist, die Mobilität und auch zukunftsorientiert. Und dafür war es ganz wichtig, dass ich verschiedene Allianzen bilde, also sei es mit der Stadtverwaltung, ja, mit verschiedenen Start-ups und ganz wichtig mit der Kommunalpolitik. Und ganz oft war ich aber auch so die Übersetzerin zwischen technologischer Innovation und dem strategischen Zielbild. Ich würde sagen, das hat wesentlich dazu beigetragen, dass Pilotprojekte schneller auf die Straße kommen. Ich sage mal so, dass geteilte Mobilität in der Stadt nicht nur sichtbar, sondern auch wirksam und anschlussfähig zu machen.
Und in dem Kontext hast du auch ein Mobilitätslabor aufgebaut und geleitet. Was ist ein Mobilitätslabor und was hast du da für eine Vision verfolgt? Was stand da so dahinter?
Also auch in München gibt es das Munich-Urban-Co-Lab. Und innerhalb dieses Munich-Urban-Co-Labs, was so ein Cluster ist von verschiedenen, sagen wir mal, Stakeholdern aus der Wirtschaft, aus der Kommunalpolitik, aber auch aus dem Startup-Bereich, habe ich das Mobilitäts von Grund auf neu aufgebaut und meine Vision war es, einen Raum zu schaffen, gerade in der Stadt, Wirtschaft und Startups gemeinsam an Lösungen arbeiten. Ich habe schon davor beobachtet, dass wir manchmal gegeneinander arbeiten oder nebeneinander her, ist vielleicht der bessere Begriff, und dass wir wirklich miteinander an Projekten arbeiten. Das hat super funktioniert, also haben wir ganz konkrete Projekte angestoßen, die MVGO-App zum Beispiel, also die Menschen zeigt, wie wir multimodal und nachhaltig von A nach B kommen. Und für mich war das Labor, das Mobilitätslabor, wirklich ein sehr wichtiger Ort, weil ich da gelebte Kooperation erlebt habe. Praktisch Es war agil, ist so ein Buzzword, aber es war agil, es war strategisch und es war auch nah an der Stadtgesellschaft. Wir haben auch immer wieder Veranstaltungen gemacht, wo wir auch Bürgerinnen eingeladen haben und Bürger. Also es war wirklich ein Ort gelebter Demokratie, würde ich sagen, und Veränderung.
Okay, schön. Ah, okay, schön. Stadtverwaltung ist ja immer so ein bisschen eher so angestaubt, gell, von so außen, wenn man da raufguckt oder so. Wie einfach war es in dem Zusammenhang, Innovationen, also in einem öffentlichen Unternehmen voranzubringen?
Gute Frage. Also Innovation in einem öffentlichen Unternehmen ist, würde ich sagen, auf keinen Fall ein Selbstläufer. Aber ich möchte Mut machen, das ist wirklich möglich. Und ich habe beide Seiten erlebt. Also ich habe auf der einen Seite Menschen erlebt mit einem großen Gestaltungswillen, die den öffentlichen Raum auch als Chance begreifen und mutig waren, neue Wege zu gehen. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch Haltungen erlebt oder Strukturen, die stark von der Routine geprägt waren. Also so das Klassische, was man kennt, das haben wir schon immer so gemacht. Und für mich war dieser Schlüssel nicht in diesem Entweder-Oder, nicht in diesem Schwarz- oder Weiß-Denken, sondern im Verbinden. In der ersten Folge haben wir ja auch über das agile Coaching gesprochen und auch die Verantwortung als Führungskraft, also dass man da Räume schafft, in denen auch Neues entstehen darf und dass die Menschen sich gesehen fühlen, auch mitgenommen fühlen, das ist ganz wichtig. Und Innovationen, das ist auch so ein Schlüssel, für mich ist, braucht nicht nur diese Ideen, sondern es braucht ganz viel psychologische Sicherheit, Vertrauen, auch Ausdauer, Geduld und Orientierung. Und das kann aber auch der öffentliche Sektor leisten, wenn er bereit ist, sich zu verändern.
Ja, das ist ja also so auch aus meinem letzten Projekt, so die Wahrnehmung. Ich habe dann auch am Schluss genauso, wie du sagst, also du musst einfach Vertrauen entwickeln, dass diese Struktur das auch leisten kann. Ja. Ja, nicht jeder, ne? Natürlich nicht jeder unbedingt sofort, aber wenn du nach 16 Monaten rausgehst aus so einem Umfeld, also auch jetzt aus meinem als Add-on, habe ich auch gesehen, hey, wir haben so viel erreicht in den 16 Monaten, dass da jemand zu mir gesagt hat, du hast uns richtig gut getan. Das was ich meine. Der hat dann so, weißt du, so. Und das fand ich also wirklich schön. Und dann, das denkst du, also erstens erwartest du es nicht. Das ist sowas das eine. Aber das zweite ist eben auch, dass diese Struktur, so hart sie von außen aussieht, als unveränderbar und in Beton gemeißelt, also wirklich in Beton gegossen, die bewegt sich schon. Auch wenn es immer nur kleine Schritte sind. Aber gut, du hast gesagt, man muss strategisch überlegen, wo es wirklich Sinn ergibt, Shared Mobility Produkte anzubieten.
Ja.
Was hast du damit gemeint?
Ja, oft ist es technisch möglich. Also, und damit meine ich, nur weil etwas technisch möglich ist, heißt es noch lange nicht, dass es auch wirklich gesellschaftlich sinnvoll ist. Also, aus meiner Erfahrung ist es wichtig, dass Shared Mobility Angebote vor allem dann wirken, wenn sie einen echten Bedarf treffen. Und da sind dieser Dreiklang von zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und für die richtige Zielgruppe ganz wichtig. Und das war was ganz Schönes, was ich da auch erlebt habe bei der MVG, dass wir da tatsächlich ganz strategisch und konsequent überlegt haben und geprüft haben, was ist der Use Case für den Menschen, was ist der Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden, welche Lücken schließen wir wirklich und wo entsteht Impact, also wo entsteht der Mehrwert für die Stadt, für den Verkehr, für das Klima. Und wir haben da sehr datenbasiert gearbeitet, mit Nutzerbefragungen, mit einem klaren Innovationsprozess, weil wir überzeugt sind oder waren, ich bin da jetzt ja nicht mehr, gute Mobilität entsteht nicht nur durch Geschwindigkeit, sondern vor allem da, wo es relevant ist. Und das ist für mich immer noch der Maßstab, an dem sich Innovationen gerade im öffentlichen Raum messen lassen müssen, dass man das auch ganz strategisch und datenbasiert aufbereitet.
Die größten Herausforderungen mit den Daten. Ja, alle Welt spricht immer von Daten, Daten, Daten. Aber damit umzugehen und die wirklich sinnvoll aufzubereiten und auch so wirklich handelbar zu machen. Ja, das ist nicht so, wie wenn du Joghurt kaufst oder sowas. Ja, das ist viel anspruchsvoller. Und für mich war mal vor Jahren so eine Aussage eines Telekommunikationsanbieters hier in München, der hat dann gesagt, ja, wir sind heute schon in der Lage, das ist viele Jahre her, in der Lage, aus der Kaufingerstraße anhand der Handys auszuwerten, wo die Leute reingehen. Das können wir feststellen. Ja, das ist schon, natürlich ist das krass, ja, aber auf der anderen Seite siehst du natürlich auch die Bewegung von so Leuten. Ja. Ne? Und das musst du aber erstmal können. Du musst erstmal die Daten so auswerten können. Das ist, glaube ich, eine Kunst. Also insofern spannend, was du da gerade erzählst, ja? Dass Mobilität nicht so einfach ist. Nicht so einfach. Nochmal zum Thema München und IAA, was ja auch ein Riesenhype war im Jahr 2021. Da hast du ja die Projektleitung für die Stadtwerke organisiert. Ja. Ne? In dem Zusammenhang, was waren so die größten Herausforderungen dabei?
Oh, das war ein Riesenprojekt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Medial auch riesig bespielt. IAA auf einmal statt Frankfurt, jetzt München. Ja. Unfassbar.
Das war wirklich unfassbar. Auch für mich persönlich. Das war, glaube ich, die steilste Lernkurve bisher, die ich hier hatte. Weil das IAA war ein Großprojekt mit großer Sichtbarkeit, mit hoher Sichtbarkeit und unglaublich viel Komplexität. Also was viele damals nicht gesehen haben oder vielleicht auch heute noch nicht sehen, ist nicht nur ein Event, keine reine Messeorganisation. Von städtischer Seite oder Stadtwerkeseite war das ein sehr großes politisches, logistisches und vor allem kommunikatives Kraftfeld, was man da leisten musste. Weil es ging um Themen wie Sicherheitsfragen im öffentlichen Raum. Der spannendsten Themen war die Statik über den U-Bahn-Schächten, wenn man ein Messegelände aufbaut. Dann aber auch die Ticketsysteme für hunderttausende Besucherinnen. Und dann aber doch die Krux dabei, wenn verschiedene, unterschiedliche Stakeholder mit ganz unterschiedlichen Interessen zu vereinen. Es war wirklich eine große Herausforderung, weil es diese großen Gegensätze gab. Also zwischen, ich sag mal, eine gemeinsame Linie zu fahren. Und mein Vorteil war in dieser Leitungsrolle aber auch, dass ich beide Sprachen spreche. Ich sag mal, die Sprache der Verwaltung. Ich verstehe aber auch die Wirtschaftsseite. Und ich glaube, ich war die perfekte Projektleitung, wenn ich mich das jetzt loben darf, weil ich Brücken bauen durfte. Also Brücken bauen, um Entscheidungen voranzutreiben. Und das Projekt auch in der Sache zu halten. Das war wirklich nicht nur ein Mobilitätsprojekt, sondern ich würde nennen, es war ein Realitätscheck für Zusammenarbeit unter echt schweren und echten Bedingungen.
Ja, aber ihr habt es ja super gut gemeistert. Ich glaube, es war ein Erfolg. Ich weiß gar nicht, wird die IAA weiterhin in München sein? Ich habe gar keine Idee aktuell, was da so ist. Ehrlich gesagt, auch ein bisschen verloren. Ja, ich habe es auch nicht weitergeholt. Ja. Aber gut, sei es wie es ist. Was natürlich bei all diesen Themen quasi jetzt so direkt anschließt, ist folgende Frage an dich, Sarah, weil der Verkehrsminister wird hier immer regelmäßig gebasht. Das ist so. Der letzte war nicht so. Habe ich es in den Medien gesehen. Ja, der Herr Scheuer ist ja Gott sei Dank nicht mehr da. Ne? So jetzt, ja, heute. So sagt die Öffentlichkeit so nach dem Motto, da, das war jetzt so das eine. Aber auch die anderen Verkehrsminister haben sich hier nicht mit Ruhm bekleckert. Aber gut, das sei wie erstmal dahingestellt, das ist die Vergangenheit. Wenn du jetzt an dieser Stelle sitzen würdest, haben wir viele Dinge natürlich gehört, die du wahrscheinlich anders machen würdest, aber egal. Was würdest du sofort ändern?
Oh ja, das wäre eine spannende neue Jobbeschreibung, gell? Also wenn mich da jemand sucht oder so, ich bin bereit, aber ich hätte genau zwei Dinge klar im Fokus. Haben wir schon oft wahrscheinlich selbst im Alltag erfahren. Die Sanierung und Modernisierung der Bahn. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, die Infrastruktur wirklich als Grundlage gesellschaftlicher Teilhabe zu begreifen. Im ersten Podcast habe ich auch schon ein bisschen erwähnt, wir reden so oft über Verkehrswende, über App-Lösungen und Zukunftsvisionen im Mobilitätsbereich. Aber solange die Züge nicht zuverlässig fahren und im ländlichen Raum auch vom ÖPNV abgehängt bleiben, ist das halt alles nur Stückwerk. Und für mich ist Mobilität kein Lifestyle, kein Luxus, sondern gelebte Daseinsvorsorge. Und dafür braucht es halt verlässliche Verbindungen. Wir brauchen barrierefreie Zugänge. Ich hatte die letzten Wochen Krücken. Ich habe es stark gemerkt, wie viel man da noch machen könnte aus meiner eigenen Erfahrung. Und dann eine digitale Steuerung, die aber auch wirklich funktioniert. Also wenn wir wollen, dass Menschen ihr Verhalten wirklich ändern, dann sehe ich das so, dass der Staat zuerst liefern muss, aber nicht in irgendwelche Prestigeprojekte. Ich führe jetzt keine an, um nicht zu polarisieren, aber wirklich in spürbare, echte Verbesserungen für den Alltag, für die Bürgerinnen und Bürger.
Wenn jetzt echte Mobilitätswende, also was bedeutet das so, Mobilitätswende für dich und wie kann sie denn überhaupt gelingen? Weil das ist natürlich auch ein Narrativ, was ständig gespielt wird, ne? Mobilitätswende, was heißt das für dich konkret?
Ich glaube, das sieht man auch in meinen verschiedenen Stationen, wo ich bisher war. Für mich ist Mobilitätswende kein Gegeneinander, sondern Miteinander. Ja, sag ich mal, in der öffentlichen Verwaltung für Mobilität. Ich war jetzt oder bin beim Automobilclub, davor mal beim Automobilhersteller. Und für mich ist es oft kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Ein echter Kulturwandel, der gelebt werden muss. Um das plastisch auszudrücken, es geht für mich nicht darum, das Auto zu verteufeln oder den ÖPNV zum einzigen Heilsbringer zu machen. Es geht für mich darum, dass man Mobilität ganzheitlich sieht, als ein System, was vernetzt ist, zugänglich ist und nachhaltig ist. Und ich bin auch echt davon überzeugt, dass die Wende nur gelingt, wenn wir uns trauen, diese bestehenden Strukturen zu hinterfragen und auch von dem Alltag der Menschen her zu beobachten. Was ich vorhin auch in diesem Innovationsprozess gesagt habe, dass wir immer den Use Case haben, was ist für den Menschen wichtig, für den einzelnen Bürger und Bürgerin. Also dass ich schaue, wenn Mobilität einfach wird, wenn ich umsteigen kann, ohne zu suchen, wenn ich ankomme, ohne zu zweifeln und einfach schaue, ob es klappt.
Dazu ist ja das Deutschland-Ticket ja, glaube ich, ein erster Schritt. Ja. Das sogenannte Motto, du hast das Ticket und kannst halt auch von hier aus nach im Berliner Verkehrsverbund fahren mit deinem Ticket. Ja. Das ist halt echt ganz schön und muss nicht immer gucken, in welchem Ring befinde ich mich jetzt
hier
gerade.
Absolut, das ist echt eine Freiheit, ja.
Ja, das ist echt eine Freiheit. Weil wenn du mal so denkst, hier von Rosenheim ein Einzelticket nach München, musst du halt wissen, dass du in M7 bist. Ja? Ja. Das musst du wissen, weil sonst hast du kein Ticket. Ja, das ist es halt. Ja. Das ist halt das Problem. Was da natürlich die ganze Zeit schon durchgeklungen ist, und im ersten Podcast haben wir es auch schon angesprochen, das Thema Achtsamkeit. Ja, also ich glaube, das spielt eine große Rolle. Deswegen möchte ich es auch an der Stelle jetzt so mit einem harten Schnitt weg von der Mobilität. Aber es ist ein Stück weit, passt in den gesamten Kontext ja auch rein. Aber es gibt ein bisschen mehr so auch einen Blick auf deine Persönlichkeit. Achtsamkeit und Leadership, also ist das vielleicht ein Gegensatz. Aber letztendlich natürlich auch in der Führung klingt es wahrscheinlich schon durch. Was bedeutet Achtsamkeit in der Führung für dich? Und ist es nur ein Buzzword, was so durch die Welt getragen wird? Wie siehst du es?
Ja, du könntest eigentlich jetzt ein Interview mit meinen Mitarbeitenden machen oder Kolleginnen und Kollegen. Aber was mir wichtig ist im Bereich Achtsamkeit in der Führung, dass ich wirklich da bin. Also nicht nur körperlich durch meine Präsenz, sondern dass ich wirklich da bin, dass ich zuhöre, achtsames Zuhören, ohne auch gleich die Antwort geben zu wollen und dass ich Entscheidungen treffe, das ist meine Verantwortung auch, aber ohne Getriebene zu sein. Und was ich für mich aber auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ich Druck, den ich selbst auch erlebe manchmal, natürlich, also als Arbeitskontext hat man auch Druck als Führungskraft, dass ich versuche, den nicht weiterzugeben. Also für mich ist Achtsamkeit kein so ein Extra, sondern ist für mich mein Fundament, meine Basis, mit der ich gestalte.
Kannst du vielleicht uns an der Stelle nochmal vielleicht ein Zitat oder einen Gedanken mitgeben, den wir den einen oder anderen vielleicht dann auf den Bildschirm kleben oder so?
Ja, das stimmt. Ich habe ja auch erst letzten Samstag wieder einen Kurs gegeben, einen Workshop, Stressprävention durch Achtsamkeit. Da waren auch einige Führungskräfte dabei. Und da haben wir die Rolle auch nochmal besprochen. Also auf Englisch, weil ich tatsächlich auch einige Sachen auf Englisch mache, so Mindfulness is not a break from leadership. It's how we will, also how, it's how we lead well. Das habe ich natürlich besprochen. Auf Deutsch, also es ist keine Achtsamkeit, es ist keine Pause von der Führung oder wir nehmen uns da nicht raus, sondern es ist wirklich, wie wir gut miteinander umgehen und führen können.
Du hast vorhin gesagt, du hast zwei Kinder, zwei kleinere Kinder. Wenn du, jetzt hast du auch noch Krücken gehabt und ich habe mitbekommen, dass die in den letzten Wochen, deswegen ja auch unsere Terminnote, Nöte immer ein Stück weit. Wie bleibst du dann bei dir? Ich kann mich an eine Info erinnern, wo du gesagt hast, ich bin hier gerade so im Café und neben mir der Kinderdings, das Kind, ja, das muss dann irgendwie bespaßt werden und muss spielen. Wie bleibst du da bei dir, wenn du da unterwegs bist? Ja, genau in diesem Spannungsfeld zwischen Kindern, Krisen und Konferenzen?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich von der Perfektion verabschiedet, das Chaos akzeptiert. Und ich frage mich oft im Alltag, was braucht gerade der Moment, was brauche ich, was braucht mein Umfeld? Und ganz ehrlich, manchmal ist es einfach nur ein stiller Atemzug vor einem wichtigen nächsten Termin bewusst innehalten. Manchmal ist es aber ein bewusstes Ja zu meinem Kind und dann ganz wichtig, aber auch Grenzen zu setzen. Und manchmal ist es auch ein bewusstes Nein, um einfach bei mir zu bleiben. Zum Thema Achtsamkeit, was ich gerade auch schon ein bisschen angeteasert habe, das ist so mein Anker. Also es hilft mir, aus meinem Autopiloten auszusteigen und präsent zu sein und nicht nur zu funktionieren. Dass ich den Moment wahrnehme, ganz bewusst. Es hat für mich auch ganz viel mit Selbstführung zu tun und Selbstverbindung. Und manche sagen auch, am Samstag war das wieder der Fall, das entsteht, wenn es ruhig ist. Ich würde sagen, das ist tatsächlich gelebte Achtsamkeit, wenn es nicht in der Ruhe nach dem Sturm ist, sondern mittendrin im echten Leben, im vollen Leben zwischen Konferenz, Kind und wichtigen Geschäftsterminen. Darf man immer wieder üben.
Gibt es da so eine spezielle Routine, so eine persönliche Achtsamkeitsroutine, die wir heute mitnehmen können von dir?
Ah, es gibt ganz viele. Ich würde sagen, mein Ansatz ist, dass es nicht sehr starr ist, weil es für jeden anders handbar ist. Deswegen muss es zu lebendig sein und ans Leben angepasst. Für mich sind es oft so Mini-Mind-Moments, so bewusste Pausen über den Tag verteilt. Also für mich ist es morgens, sage ich mal, erste bewusste Schluck Tee oder Kaffee, ohne aufs Handy zu schauen, einfach nur kurz atmen, ankommen, spüren. Und es kann ja auch, es muss ja keine lange Zeit sein. Es ist wirklich ein achtsamer Moment, wo ich kurz bewusst Kaffee trinke. Oder was ich auch gerne mag, sind diese Übergänge. Also Zwischenterminen, mal kurz innezuhalten, die Hand, ich mache es gerade automatisch, um auf meine Brust zu legen. Oder einen Alltag zu integrieren, ganz, ganz einfach. Zähne putzen, bewusst Zähne zu putzen, die Füße auf dem Boden zu spüren, abzuwaschen. Also es gibt so viele Übungsfelder. Und was mit meinen Kindern gerade ganz schön ist, abends, dass ich da auch mit denen bespreche, was war heute schön, was war heute gut. Also das erdet einen auch nochmal und schafft so schöne Momente, wo man dankbar ist für den Tag. Holt die Erinnerungen zurück. Also für mich, um das zusammenfassend abzuschließen, eine Haltung und soll kein extra Programmpunkt sein zum Thema höher, schneller, achtsamer, sondern ein wirkliches bei mir sein im Moment und ja, im echten Leben.
Lustig, in dem Zusammenhang ja auch aufgrund meiner eigenen vielleicht verloren gegangenen Achtsamkeit so ein Stück weit, was ist eigentlich mehr zufällig, aber ich glaube, es war kein Zufall, weil Zufälle gibt es keine. Ich bestelle mir eine neue Sporthose, allerdings ohne Taschen. Und ich gehe ja regelmäßig ins Fitnessstudio, um den Rücken zu stärken. Ja, so in meinem Alter musst du das auch mitdringend machen und dann viel zu viel sitzen und so. Was ist die erste Konsequenz? Das Handy muss zu Hause bleiben, weil es gibt ja keine Tasche, wo ich es mitnehmen kann. Also ja, also normalerweise habe ich immer so Knöpfe im Ohr gehabt bis vor kurzem und habe immer Musik gehört oder Podcasts oder so. Aber dann bist du nicht bei dir beim Training, weil du auch natürlich gleichzeitig zuhörst, ja, du hörst Musik. Natürlich kannst du sagen, ja, das läuft im Hintergrund und so, aber du hast es ja eigentlich direkt in deinem Ohr. Und Das ist also so etwas, das hat sofort gleich eine Veränderung gemacht, ja. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das war eine Veränderung und das Training ist anders geworden, ne? Weil du sofort dich auf das fokussieren musst, was du da tust und nicht auf die Musik oder den Podcast, der im Prinzip eigentlich nur als Rauschen daneben herläuft, ja. Du bist ja auch nicht dabei, nicht wirklich, weil du bist ja eigentlich mit Training beschäftigt. Ne? Aber das nur mal so als Add-on. Du hast das Mindspire gegründet, also in dem Zusammenhang, ne? Mindspire. Was macht ihr da konkret und was steckt da so dahinter? Was machst du da?
Ja, wir machen das schon ziemlich lange. Ich war bisher nur nicht so sichtbar mit dem Thema. In letzter Zeit poste ich auch öfters zu dem Thema. Aber es lief in München tatsächlich auch einfach so oft gut, dass ich da einfach gedacht habe, ich mache da noch nicht so eine viel Sichtbarkeit. Aber wir sind, oder um das jetzt nochmal, sorry, um das nochmal zu wiederholen. Es läuft nämlich hier eigentlich auch gut, aber wir sind jetzt ganz neu nochmal aufgestellt aus einem kleinen Team aus Psychologinnen und Psychologen, Achtsamkeitslehrenden und auch einer Ärztin für Neurologie. Und wir bringen Achtsamkeit in den Alltag von Menschen und Unternehmen, ich sag mal ganz unterschiedliche Zielgruppen, sei es chronisch Kranke, darauf ja, baut das klassische MBSR-Konzept oft auf, also MBSR für Mindful-Based Stress Reduction. Dann gibt es aber auch Kurse und Workshops für Stressgeplagte, die unter Burnout leiden oder als Präventionskurs. Es gibt auch ganz tolle Programme für Eltern und für Führungskräfte. Wir sind da ganz unterschiedlich aufgestellt als Team. Und das Schöne ist, dass halt auch teilweise das als Präventionskurse anerkannt ist von den Krankenkassen, ja. Und auch Förderprogramme gibt von einzelnen Kommunen, so unter anderem Stärkeprogramm für die Eltern. Das ist halt schön, weil es schafft einen Zugang für sämtliche Bevölkerungsgruppen, die sich das auch nicht vielleicht leisten könnten, weil es halt gefördert wird von der Kommune oder von der Krankenkasse. Und ich finde es ganz schön, dass man gleich einen Unterschied sieht. Also, ganz unterschiedlich. Also die klassischen MBSR-Kurse oder Achtsamkeitskurse dauern oft 6 oder 8 Wochen. Ja, aber ich gebe auch oft Einzelworkshops von 2 Stunden oder 6 Stunden, je nachdem, was angefragt ist oder wie ich es auch in meinen Alltag integrieren kann oder am Wochenende integrieren kann oder das Team.
Was sollen denn deine Kinder über dich sagen, wenn sie erwachsen sind? Dauert ja noch ein bisschen, aber nichtsdestotrotz, vielleicht kannst du uns verraten, was du dir so erdenkst, was da kommen sollte.
Wäre schön, wenn sie sagen, meine Mama war da oder unsere Mama war da für uns und aber auch für die Gesellschaft, für die Welt da draußen, dass sie sich gekümmert hat, dass sie gestaltet hat, dass sie nicht weggesehen hat. Dazu gehört auch viel Mut, also dass ich mutig genug war, auch mehr selbst treu zu bleiben. So abschließend würde ich das formulieren.
Liebe Sarah, ganz, ganz herzlichen Dank für diese beiden Ausgaben. Hat mich sehr gefreut, dass du heute mein Gast gewesen bist. Diesem Statement ist nichts mehr hinzuzufügen. Ganz, ganz lieben Dank nochmal und einen schönen Tag und eine gute Zeit. Bis demnächst, Sarah.
Ich freue mich, danke.